falsch. Also ich weiß nicht, ob ich euch die Geschichte schon erzählt habe. Wenn nicht, hört das ist das zweite Mal. Aber wo ein Mann aus dem OP-Saal flieht und der Verwaltungsdirektor des Krankenhauses sieht den fliehenden Patienten, hält ihn auf und fragt, was denn los sei. Ja, die Schwester im Krankenhaus hätte eben gesagt, er soll mutig sein, so eine Appendektomie, so eine Blinddarmoperation sei noch nichts Dramatisches. Und dann sagt der Verwaltungsdirektor, ja, aber die Schwester hatte doch recht. Also so eine Blinddarmoperation ist doch nichts Dramatisches. Das hätte ihm doch Mut machen sollen, sagte der Mann. Nee, sie spinnen ja, das hat sie ja nicht zu mir gesagt, sondern zum Arzt, der mich operieren sollte. Dann sind manchmal Zweifel doch angebracht, wenn man der Person nicht vertrauen kann, in dessen Hände man sich begibt. Wir werden heute auch über Gewissheit, Zweifel, Anfechtungen etwas hören und es ist manchmal gar nicht so einfach, glaube ich, und deshalb bin ich auch gespannt, wo die Abgrenzung ist, wann Zweifel vielleicht mal umkippt oder wo es zu viel oder zu wenig ist. Und dieses Lied, das wir gesungen haben, mutig komme ich vor den Thron, das sollte so ein bisschen einstimmen, dass man eben auch mit den Zweifeln, den Fragen, der Anfechtung zu unserem Herrn kommen kann, dass er ein offenes Ohr hat und dass wir bei ihm sicher und geborgen sind. Und ansonsten würde ich jetzt noch beten und dann übergebe ich direkt an dich, wenn du so schnell umschalten kannst. Du bist, geht, super. Gut, dann beten wir. Herr, ich danke dir, dass wir heute Abend den zweiten Abend haben dürfen über das Thema Gewissheit, in Zweifeln, trotz Zweifeln und Anfechtungen eben ja, sicher zu sein oder geborgen zu sein oder damit umgehen zu können. Ich möchte dich bitten, dass du Wolfgang wieder ja, die Worte schenkst, die wir brauchen. Wir danken dir für den Dienst gestern, den er schon an uns getan hat und möchten dich einfach bitten, dass wir gute Zuhörer sind, die sich nach dir ausstrecken und offen sind für das, was du uns sagen willst. So laden wir dich ganz herzlich ein, Herr, rede du durch Wolfgang in unser Leben. Ja, bestärke, ermutige, gib uns das, was wir brauchen. Wir wollen auf dich schauen und von dir lernen. Amen.
Ja, herzlich willkommen nun auch von meiner Seite. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, das war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Und dann hatte die Stadt Münster auch noch alle Ampeln auf Rot geschaltet, sodass es dann so, also zu dieser Verspätung kommt. Ich weiß gar nicht, ob mir das jemals schon passiert ist. Einmal bin ich gar nicht angekommen, das war eine Autopanne. Aber ansonsten, du warst doch nicht nervös, oder Frank? Für so einen Pastor ist das so der GAU, wenn der Referent ausbleibt. Aber das, ja, ich bin ja da. Ich möchte euch auch drei kleine Geschichten zum Einstieg erzählen, die uns in die Thematik hineinführen. Schwere Klausur im Gymnasium, Matheaufgabe, alle brüten. Und quälen sich mit den Aufgaben, komplizierte Formeln, bis auf einen. Der guckt sich das an, schlürft die Formeln in sich ein, meditiert sie ein wenig, schreibt das Ergebnis hin und ist nach einer Viertelstunde fertig, geht nach Hause. Alle anderen sind ganz verdutzt. Kleines Problem, er ist leider durchgefallen, während die anderen es letztlich doch bestanden haben. Zweite Geschichte. Ich gehe in einen Tapetenladen und möchte mir neue Tapeten für mein Wohnzimmer aussuchen und bin ganz verblüfft, weil der Verkäufer mir nur eine Tapete zeigt. Im ganzen Ausstellungsraum gibt es nur eine Tapete und ich frage ihn, was soll denn das? Ja, sagt der Verkäufer. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Menschen, die in Räumen leben, die mit dieser Tapete tapeziert sind, sich wohlfühlen und glücklich sind und sie brauchen gar nichts anderes mehr. Das Muster beruht auf dem goldenen Schnitt und die Farbgebung ist nach den neuesten Erkenntnissen der Psychologie so zusammengestellt. Und hier ist die Expertise, die können Sie gerne mitnehmen und sich alles nochmal in Ruhe anschauen. Und ich sage, es gibt ein kleines Problem. Die Tapete gefällt mir nicht. Haben Sie nicht vielleicht doch noch was anderes? Nein, also muss ich doch noch woanders hingehen. Dritte Geschichte. Ich komme nach Hause, öffne so die Wohnungstür und es kommt mir beißender Qualm zu entgegen. Ich sage zu meiner Frau, Schatz, ich glaube, wir können bald essen, nicht wahr? Nein, sagt meine Frau, du bist wieder so ungeduldig. Es dauert noch 10 Minuten, das steht im Kochbuch so drin. Also setz dich mal hin und lies was und lass mich hier in Ruhe zu Ende kochen. Ich sage, es riecht aber doch schon ziemlich strenger. Jetzt gib endlich Ruhe, hier ist das Kochbuch, schau selbst nach. Was ist passiert? In all den 3 Geschichten gibt es einen gemeinsamen Fehler. Die erste Geschichte von der Mathe-Klausur, da hat sich jemand hingesetzt und hat versucht, mit seinen Empfindungen, seinen Emotionen intuitiv die Aufgabe zu lösen. Das geht aber nicht. Es empfiehlt sich bei Matheaufgaben, das Denkvermögen zu gebrauchen. Bei den Tapeten hat man versucht, mit Denkvermögen, mit Logik herzuleiten, dass und warum diese Tapete einfach nur genial und einmalig ist. Nur ob mir etwas gefällt, ist etwas sehr Subjektives und ich entscheide das mit meinen Gefühlen. Und beim 3. Thema, dem angebrannten Essen, hätte ich wieder ein anderes Werkzeug verwenden können, nämlich meine Sinnesorgane. Zum Beispiel das Sehen, das Riechen, den Geschmackssinn und Ähnliches. Und auch hier bringt die Empfindung nichts und bringt auch der Verstand nichts. Ich habe damit die 3 Instrumente, die wir zum Erkennen von Wirklichkeit normalerweise haben, in unserem Werkzeugkoffer genannt, nämlich unser Verstand, unsere Sinnesorgane und unsere Emotionen. Das ist die Grundausstattung, die uns Gott gegeben hat. Und es ist immer ganz wichtig zu schauen, um welche Art von Aufgabe handelt es sich denn? Die Matheaufgabe muss ich mit dem Verstand lösen. Die Frage, ob mir etwas gefällt, mir Spaß macht, mit den Emotionen. Und manches muss ich eben auch mit den Sinnesorganen lösen. Und theoretisch oder ein bisschen akademisch könnte man sagen, die Erkenntnismethode wird vom Erkenntnisgegenstand bestimmt. Nun gehen Leute her und beschäftigen sich mit der Frage nach Gott, ob es Gott überhaupt gibt. Wie kann ich da Klarheit kriegen? Und dann packen sie ihren Werkzeugkoffer aus und entdecken diese 3 Instrumente. Den Verstand, die Gefühle und die Sinnesorgane. Also, Legionen von Wissenschaftlern und Theologen und Philosophen haben sich über Jahrhunderte damit beschäftigt, Gott zu beweisen und Gott zu widerlegen. Und alles in allem wird man sagen müssen, es funktioniert nicht. Ich kann weder Gott eindeutig beweisen, dass es ihn gibt, noch kann ich widerlegen, dass es Gott gibt. Alle Versuche sind letztlich gescheitert. Der russische Kosmonaut Gagarin ist damals in den Weltraum geflogen und er hat damals allen Ernstes gesagt, er habe da oben Gott nicht gesehen. Und das war für ihn der Beweis, dass es Gott nicht gibt. Er hat versucht, mit seinen Sinnesorganen Gott wahrzunehmen. Und manche versuchen das heute noch und versuchen irgendwo Gott zu entdecken, vielleicht in der Natur oder irgendwo in Geheimnissen der Schöpfung. Aber letztlich kann ich Gott da auch nicht wirklich entdecken. Das bleibt alles immer zweideutig. Und mit den Gefühlen ist das erst recht schwierig. Also, da habe ich vielleicht irgendwelche wunderbaren religiösen Erlebnisse. Es läuft mir kalt den Rücken runter und ich habe den Eindruck, ja, das war so eine richtige Gotteserfahrung. Und morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Eindeutig ist das alles nicht. Das heißt, mit unseren 3 Instrumenten, Verstand, Gefühle und sinnlicher Wahrnehmung, können wir das Geheimnis Gottes offenbar nicht lösen. Das ist so, wie wenn ich an meinen VW Golf gehe und meinen Schlüsselbund raushole, da ist der Briefkastenschlüssel dran und ich probiere es und das Ding fährt nicht. Da ist der Wohnungsschlüssel dran und es fährt immer noch nicht. Und da ist der Kellerschlüssel dran und auch das Ding bringt den Wagen nicht zum Fahren. Und dann sage ich, oho, jetzt ist bewiesen, VWs fahren gar nicht. Hab alle meine Schlüssel probiert und sie fahren nicht. Warum? Im Blick auf den Glauben gesagt, es gibt für die Erkenntnis nach Gott einen ganz eigenen Schlüssel, der nur dafür da ist. Denn alles, was wir hier irdisch wahrnehmen können, was wir praktizieren können, erreicht die Wirklichkeit Gottes niemals. Gott ist jenseitig, er ist nicht vom Stoff dieser Welt. Ich habe das gestern gesagt, er ist vor allem, außerhalb von allem. Er hat die Welt geschaffen. Sobald Gott in unserer Welt erkennbar wird, wird er immer auch gleich mehrdeutig, wird er immer zweifelhaft. Wenn Gott sich uns zeigen will, wenn er in unserem Leben irgendwo vorkommen will, dann muss er immer etwas in dieser Welt gebrauchen. Und sobald das der Fall ist, ist es immer mehrdeutig. Ich erzähle das mal durch mit einem eigenen persönlichen Beispiel. Ich war 1993 sehr krank, hatte Vorform eines Schlaganfalls, vielleicht war es auch ein Schlaganfall. Und es gab eine Stenose, die bei mir festgestellt worden ist, mit einer Einengung des Durchflusses, Lumeneinengung von 90%, die ist angiografisch und sonografisch und so festgestellt worden, mehrfach eindeutig. Ich bin dann lange im Krankenhaus gewesen und zur Reha insgesamt 6 Monate. Und in dieser Zeit haben dann 2 Kollegen und 2 Älteste meiner Gemeinde nach Jakobus 5 über mir gebetet. Und ich habe das dann auch gar nicht richtig weiter verfolgt. Nur 2 Jahre später, 1995, war ich nochmal zu einer Kontrolluntersuchung, wo die ganzen Spezialuntersuchungen nochmal gemacht worden sind. Und ich habe das schriftlich, habe es auch in meine Bibel eingeklebt, dass der Professor aus Hagen von der Klinik geschrieben hat, dass, obwohl er es ein paar Mal kontrolliert hat, die Stenose nicht mehr nachweisbar ist. Und das sei ein ganz unglaublicher Verlauf. Und er hat es mir persönlich gesagt, er hätte ja Lust, mich aufzuschneiden, aber ich war ja damals noch zu jung dafür. Also jetzt aus reiner Neugier, das war also ein richtig interessanter Fall. Ich habe das dann hinterher einem anderen Arzt erklärt. Ich kann Ihnen sagen, woran das lag. Da haben Menschen über mir gebetet, sich an das Wort Gottes nach Jakobus 5 gehalten und deswegen ist die Stenose nicht mehr da. Er hat 2-mal geschluckt, der Arzt, hat gesagt, ja, ich will das auch gar nicht in Abrede stellen, wer heilt, hat recht, aber es gibt natürlich in der Wissenschaft, in der Medizin, in allen Bereichen immer wieder auch erstaunliche Ausreißer, statistische Sondersituationen. Also, das kommt schon mal vor, sowas. Für mich war das eine eindeutige Geschichte. Ich habe hier die Wirklichkeit Gottes erlebt. Nur ich kann es einem anderen nicht vermitteln. Sie nicken. Manche nicken, weil sie es auch erlebt haben. Ja? Der Arzt hat das nicht erlebt. Also selbst so eine intensive Erfahrung kann ich nicht wirklich objektiv machen. Wir haben die Gewissheit niemals. Und ich glaube, das Zweifeln gehört zum Menschsein einfach dazu. Ich habe das gestern schon gesagt, Gott hätte den Menschen anders schaffen können, dass alles klar ist, dass keine Probleme da sind. Aber schon Eva im Paradies war in der Lage zu zweifeln, weil sie nur Mensch war. Und dann war das auf einmal in der Situation der Versuchung alles fragwürdig und sie zweifelte, sollte Gott wirklich gesagt haben? Die Schlange sagt das zu ihr und das leuchtet der Eva ein. Ja? Es kommt von außen und die Verunsicherung ist da, obwohl Gott es eindeutig gesagt hat. Schon im Paradies fängt das Ganze an zu wanken. Wie können wir denn überhaupt zur Gewissheit kommen? Die Methode, um überhaupt Klarheit zu bekommen, dass es einen Gott gibt und wie dieser Gott ist, ist ein eigener Weg. Es ist nicht unsere Erfahrung, es ist nicht unsere Sinneswahrnehmung, unser Verstand. Es ist der Glaube. Die Bibel sagt, die Methode, ich sage es mal mit meinen Worten, um die Wirklichkeit Gottes zu erfassen, heißt Glauben. Die Jünger waren einmal in einer Krise. Jesus hatte verwirrende Dinge gesagt, man soll sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Und die dachten, er sei nicht ganz bei Sinnen. Und einige so aus dem weiteren Jüngerkreis sind dann einfach nicht mehr mitgegangen. Und Jesus fragt sie, wollt ihr auch weggehen? Und sie machen eine bemerkenswerte Aussage. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Oder man kann es auch so übersetzen, ein bisschen freier, dass du der bist, in dem uns Gott begegnet. Wir haben geglaubt und erkannt, dass uns in dir Gott begegnet. Und später bringt Petrus noch mehr auf den Punkt und sagt, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Wie haben die Jünger denn Gewissheit gekriegt? Sie haben es geglaubt und erkannt. Das ist parallel geordnet im griechischen Text. Die haben, indem sie geglaubt haben, ist ihnen das klar geworden. Nur was heißt Glauben? Glauben hieß für die Jünger nicht, dass sie das alles für wahr hielten, was Jesus gesagt hat. Da hatten sie durchaus Zweifel dran. Das kann doch gar nicht wahr sein. Auferstehung, sterben müssen und so weiter, das passiert. Der ja nicht und hinterher, als er auferstanden ist, hatten sie Fragen. Nein, geglaubt heißt, sie haben sich mit ihrem Leben auf Jesus eingelassen. Sie sind 3 Jahre mit ihm umhergezogen und haben ganz viele Dinge erlebt. Haben erlebt, wie er mit Menschen gesprochen hat, haben erlebt, wie er umgegangen ist mit Leuten, um die sich sonst kein Mensch gekümmert hätte, Leute vom Rand der Gesellschaft, wie er mit den Pharisäern und Schriftgelehrten gekämpft hat, sich auseinandergesetzt hat, harte, scharfe Worte gefunden hat. Sie haben gesehen, wie er Wunder getan hat, Kranke geheilt hat. Und sie haben erlebt, wie er mit ihnen am Lagerfeuer sehr persönliche, private Dinge besprochen hat. Und all das, was sie in 3 Jahren erlebt haben, hat ihren Glauben ausgemacht. Glauben meint in der Bibel immer Vertrauen, sich einlassen auf Jesus, auf Gott. Und das sagen sie. Jesus, wir waren mit dir unterwegs, wir haben unser Leben mit dir geteilt, wir haben unser Leben gewagt auf dich hin. Und darin haben wir etwas erkannt. Glauben meint die Lebensgemeinschaft mit Jesus. Und in der Lebensgemeinschaft mit Jesus habe ich ganz, ganz viele kleine einzelne Bildpunkte, habe ich, glaube ich, gestern schon gesagt, wie bei einem Mosaik, kleine Steinchen. Jeden Tag kommt etwas Neues dazu und ich sehe die Wirklichkeit Gottes immer deutlicher, immer schärfer. Jedes Erleben, jede Begegnung, jedes Gespräch, jedes erhörte und jedes verwehrte Gebiet sind kleine Mosaiksteinchen. Und im Laufe der Zeit wird die Bildschärfe immer deutlich. Bei so einem Mosaik oder sagen wir mal bei so einem Puzzle, was viele, viele Teile hat, es gibt ja gewaltige Puzzle, da sehe ich, oh, das ist eine Meerlandschaft, oh, ist viel blau, und vielleicht ein Schiff drin und so weiter. Und da ist ein Strand, da ist ein Fischerdorf und sonst was. Und je besser ich mit dem Puzzle zurechtkomme, je weiter ich komme, desto tiefer wird die Detailschärfe, desto mehr erkenne ich von dem Puzzle. Ich vergleiche das gerne mit der Ehe. Also, man kann mich fragen, woher weißt du denn, dass deine Frau dich liebt? Das könnte ich jetzt in äußeren Faktoren versuchen deutlich zu machen. Aber im Grunde gibt es nicht das eine, sondern in den 44 Jahren, die wir verheiratet sind, haben wir Millionen Detailsituationen erlebt, sehr schöne und schwierige. Und dass meine Frau zu mir hält und dass sie mich trotzdem akzeptiert, mich trotzdem so nimmt, wie ich bin, oft hat sie viel Anlass dazu, aber oft passiert es auch gegen allen Anlass. All das, diese Lebenssituation, die Fülle der Lebenssituation, lassen in mir ein Bild wachsen. Ja, ich weiß, sie liebt mich. Die Fülle der Dinge, die wir mit Jesus erleben, macht uns deutlich, dass er real ist, dass es ihn gibt. Ich werde es gleich nochmal ein Stückchen vertiefen. Es gibt eine andere Situation, die für mich markant ist. Jesus hat große Wunder getan. Und dann kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten und sagen, beweis mal, wer du bist und tu ein Zeichen, dass wir erkennen, wer du wirklich bist. Doch dem er schon etliche Zeichen getan hat. Und er weigert sich, er lehnt das ab und er sagt ihnen etwas anders. Wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu tun, dann wird er erkennen, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich meine eigenen Gedanken vortrage. Man kann erkennen, ob Jesus der Sohn Gottes ist, ob Gott hinter ihm steckt, so wie die Jünger das gesagt haben. In dir begegnet uns Gott, du bist der Heilige Gottes, oder ob das nicht der Fall ist. Nur wie kann man das erkennen? Niemals, indem Jesus einem einen theoretischen Beweis gibt. Er verweigert sich schlichtweg und sagt, das werde ich nicht tun. Der Weg ist ein anderer. Ihr müsst euch mit eurer Existenz, mit eurem Leben darauf einlassen. Das tun, was ich gesagt habe. Und dann werdet ihr bestimmte Erfahrungen machen. Das wird etwas in eurem Leben bewirken. Und dann werdet ihr sehen, was die Sache mit Jesus, was die Sache mit Gott auf sich hat. Nur im Leben. Das macht es natürlich schwierig. Denn das ist ja schon ein Wagnis, zu sagen, ich ziehe Konsequenzen aus dem, was Jesus mir sagt, aber ich weiß gar nicht, ob wirklich Gott dahinter steckt. Ich brauche es eigentlich für mich vorher. Und Jesus sagt, du kriegst es aber immer nur hinterher. Das ist das ganze Paradoxon des Glaubens, die ganze Schwierigkeit. Ich möchte es vorher haben, um glauben zu können. Und Jesus sagt, vorher gibt es nichts. Du bekommst es aber hinterher, wenn du dich auf mich einlässt und es wagst. Wenn jemand tun will, was ich gesagt habe, dann wird er erleben, ob was dran ist am Glauben oder nicht. So völlig ohne irgendwas in der Hand sind wir allerdings doch nicht. Was wir haben, ist der Glaube der anderen. Sind die Mitchristen oder die Menschen, die vor uns Christen waren und die sagen, du, ich verstehe das sehr gut. Ich kenne deine Nervosität, deine Unsicherheit, ich kenne dein Bedürfnis, es vorher klar zu haben. Ich habe es gewagt. Ich bin über den Bach gesprungen und ich bin im anderen Land angekommen. Ich kann das nur so bezeugen und dir sagen, wir haben da Zukunft. Jesus wartet auf uns. Das ist so die Hilfestellung, die wir als Christen geben. Deswegen versuchen wir auch das Evangelium zu verkündigen und Mut zu machen und zu sagen, ich bin einer von denen, die es gewagt haben und ich sage, ja, der Glaube ist real. Gott ist real. Man kann ihn erfahren. Aber in die Gewissheit hinein kommt man nur durch das eigene Lebenswagnis. Billiger ist es nie zu haben. Klarheit bringt nur das Tun. Damit habe ich ein Wort gebraucht, das gar nicht mal für jedermann was Positives ist. Klarheit. Klarheit. Ist das nicht eine Anmaßung? Ist das nicht etwas, was es überhaupt so nicht geben kann, was sich nur so religiöse Spinner zurechtmalen, sich ausgedacht haben? Ist es nicht viel besser, wenn man die Dinge offen lässt? Also ein gebildeter Mensch, der hat doch nicht, was die Gottesfrage angeht, Klarheit. Der weiß, wie schwierig das alles ist. Es ist doch primitiv, sozusagen für sich da alles klar zu haben. Bis zum Mittelalter war der Zweifel eine Sünde. Man durfte keine Zweifel haben. Danach, mit der Aufklärung, kippte das völlig. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts hat der Philosoph Descartes die Behauptung, die These aufgestellt, die seitdem alles Denken durchzieht, dass der Zweifel der Ursprung aller Wissenschaft ist. Und da ist ja viel, viel Richtiges dran. Nur indem ich die Dinge in Zweifel stelle, kann ich überhaupt zum Fortschritt kommen. Und viele haben das eben so verinnerlicht, dass sie grundsätzlich nicht mehr zu irgendwelchen Ergebnissen, was den Glauben ankommt, kommen wollen. Aber im Neuen Testament ist der Glaube gerade so beschrieben, dass er trotz der Labilität, trotz der Instabilität zu einer Gewissheit führt. Ich finde diese klassische Formulierung aus Hebräer 11, Vers 1 also richtig schön und hilfreich. Was heißt aber Glaube? Der Glaube ist die feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Es ist die tiefe Überzeugung, dass die unsichtbare Welt Gottes Wirklichkeit ist, auch wenn wir sie noch nicht sehen können. In diesen beiden Teilsätzen ist das ja jedes Mal zusammengebunden. Der Glaube ist eine feste Gewissheit. Jawohl, der Glaube ist eine feste Gewissheit, etwas, worauf du dich verlassen kannst. Aber es ist nur etwas, was Gott versprochen hat. Feste Gewissheit von etwas Versprochenem. Es ist die tiefe Überzeugung. Auch das wieder. Eine subjektive Gewissheit, tiefe Überzeugung, die auch gar nicht erschüttert ist, auch wenn wir sie noch nicht sehen können. Nur so gibt es den Glauben. Ich habe eine subjektive Gewissheit, eine tiefe Überzeugung, eine feste Gewissheit, eine Stabilität, eine Verankerung von etwas, was ich nicht objektiv machen kann, nicht mal mir selbst beweisen kann. Ohne diese Spannung gibt es den Glauben nicht. Oder ich könnte auch sagen, gerade diese Spannung ist es, was den Glauben ausmacht. Und das ist das Ziel Gottes. Also Gottes Ziel ist es nicht, dass wir einfach den Verstand an der Garderobe abgeben und sagen, ich glaube mal einfach, oder uns anpassen, weil wir als Gemeindekinder groß geworden sind und ich sage, ach, das ist nett in der Gemeinde, ich will das jetzt auch alles glauben und ich möchte es einfach, dass das wahr ist. So geht es nicht. Aber trotzdem, ich kann persönlich eine Gewissheit bekommen und die kann mich auch tragen. Und wer sich das zum obersten Maßstab macht, zum obersten Ziel setzt, alles immer in Frage zu stellen, wer das schick findet, immer voller Zweifel zu sein, skeptisch zu sein, intellektuell redlich zu sein und so weiter, wird ein Problem haben. Wer immer pflügt, wird niemals ernten. Da keimt gerade mal was auf und dann wird das alles wieder untergepflügt. Kann man machen. Aber davon wird man nicht satt. Wer immer pflügt, wird niemals ernten. Gott möchte, dass wir trotz der Spannungen, die da sind, trotz der Ungewissheit, die sozusagen dazugehört, dass wir eine subjektive, tiefe Verankerung haben, dass es uns trägt, dass es für uns eine Basis im Leben sein kann. Ich möchte das nochmal deutlich machen an einem Bild, das stammt von Campus für Christus. Ich habe das auch jetzt hier schon im Heft drin oder in diesem kleinen Flyer. Ich male mal hier so einen Zug mit drei Waggons. Und die Frage ist, was zieht den Zug? Wir haben normalerweise so ein paar Dinge, die uns wichtig sind im Blick auf den Glauben. Das ist zum Beispiel die Lehre. Wir meinen, wenn also jemand unsere Überzeugungen teilt, wenn er die Bibel gut kennt, wenn er das Glaubensbekenntnis bejahen kann und so weiter, wenn die Glaubenstheorie stimmt, dann ist er auch ein glaubender Mensch. Aber das ist nicht das, was den Glauben wirklich ausmacht. Es gehört zum Glauben dazu. Der Glaube hat auch Inhalte. Ich muss auch wirklich wissen, woran ich glaube. Der Glaube lässt sich auch beschreiben. Er hat Themen, die dazugehören. Für andere ist etwa Moral etwas ganz Entscheidendes. Und sie meinen, jemand ist ein glaubender Mensch, jemand ist ein Christ, jemand ist mit Gott unterwegs, wenn er sich anständig verhält. Wenn er nicht lügt, nicht stiehlt, die Ehe nicht bricht und so weiter. Moral gehört zum Leben dazu. Moral gehört zum Glauben dazu. Glaube hat immer Folgen. Er wirkt sich aus in einem ethisch verantwortvollen Leben, das von Gott gestaltet wird. Und wieder für andere ist es vielleicht die Gemeinde oder sind es auch Empfindungen, religiöse Empfindungen. Also ich fange doch mal bei der Gemeinde an. In manchen Gemeinden ist die Welt in Ordnung, wenn jemand sich taufen lässt und zur Gemeinde kommt. Aber es gibt auch viel Anpassung, dass jemand einfach so sich drauf einlässt und mitmacht und irgendwann mit 35, mit 40 schüttelt er sich und fragt, habe ich das wirklich selbst gemeint? Aber alle haben gesagt, jetzt ist er da, gehört er dazu, hat sich taufen lassen und wunderbar. Glaube hat Folgen. Dazu gehört auch, dass ich mich einbringen lasse in eine Gemeinschaft, dass ich Teil einer Gemeinde bin. Das muss nicht die FEG sein, aber kann sie auch sein. Glaube löst auch Gefühle aus. Ich habe Grund, mich zu freuen. Ich habe manchmal Grund zu weinen, mich zu schämen und so weiter. Ja, also das fährt alles mit im Zug. Aber das, was den Zug wirklich zieht, das sind andere Dinge. Ich schreibe das jetzt einfach mal so hier hin. Das ist das Wort, das ist die Person Jesus Christus und das ist der Heilige Geist. Ich schreibe jetzt mal nur Geist auf. Das zieht den Zug. Der Glaube braucht eine objektive Basis. Der braucht etwas, was die Kraft hat, wirklich zu ziehen. Alles andere kann den Zug nicht in Bewegung setzen. Tote Richtigkeit, Lehre, Überzeugungen, Bibelkenntnis und so weiter, so wichtig das alles ist, werden ein Leben mit Gott nicht bewirken. Sondern es ist ein Kopf voller Überzeugungen, voller Richtigkeiten, voller Wissen. Jesus sagt, wir haben das Wort gestern schon in einem anderen Zusammenhang gehabt. Meine Schafe erkennen meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen meinem Ruf. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Woher weiß ich, woher kann ich jemals sicher sein, dass ich gerettet bin? Ich habe in Aufnahmegesprächen, habe ich oft mal die Leute gefragt, so als Testfrage, wenn du ja mal vor den Toren der Ewigkeit steht. Wirst du da drin sein? Wirst du nicht drin sein? Woher weißt du das? Ich kann das eigentlich nur wissen, weil die Bibel es mir sagt. Weil es zum Beispiel hier in Johannes 10, Vers 27 steht. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Das löst Gefühle in mir aus. Aber wenn ich nur von den Gefühlen herkomme, dann wird es so sein, dass ich mich heute geborgen weiß und sicher weiß und morgen schon in ganz vielen Zweifeln wieder stecken werde. Also das Wort Gottes, die Bibel, gibt mir eine objektive Grundlage. Es ist nochmal ein eigenes Thema, sich mit dem Thema Bibel zu beschäftigen. Ich sage es mal vereinfacht so, gerade wenn man auch sich theologisch, fachlich damit beschäftigt, die Bibel lässt auch Fragen offen. Und es gibt manches, an dem man zu knacken hat. Und trotzdem bin ich fest davon überzeugt, die Fehlerquote, die wir machen können, ist am geringsten, wenn wir das einfach mal so nehmen, wie es da steht. Nichts ist dichter dran als das überlieferte Wort. Dass das auch vielleicht im Überlieferungsprozess hier und da noch Verunreinigungen haben kann, will ich gar nicht bestreiten. Aber wenn wir anfangen, das auseinanderzuklamüsern und zu sagen, was wirklich der Kern der Bibel ist und was uns gelten soll, ich bin sicher, die Fehlerquote wird immer größer. Also, das Wort Gottes, die Bibel, sich darauf einlassen. Wer mein Wort tun will, der wird erleben, ob es von mir ist oder ob es von Gott stammt, sagt Jesus. Und das Wort ist uns jetzt, damals gab es natürlich nur das Alte Testament, aber wir haben jetzt auch das geschriebene Neue Testament. Da ist das, auf das ich mich einlassen kann, womit ich es wagen kann. Das zweite ist die Person Jesu Christi. In Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich selbst versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht an. Also, dass das wahr ist, dass ich Gott wertvoll bin, dass ich geliebt bin, aber auch, dass es einen Grund dafür gibt, das sehe ich in der Person Jesu Christi, dass er den Himmel verlässt, wo es so schön ist, wir alle wollen in den Himmel kommen und da ist einer, der war schon da und verlässt es freiwillig. Was ist der Grund dafür? Sein Leben macht deutlich, Gott hat ein Interesse an uns. Und am Kreuz, im Sterben von Jesus, Johannes sagt das, überliefert das dann so, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, dass er für uns gestorben ist, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Aber man kann es auch umgekehrt sagen, so ernst hat es um mich gestanden, dass Gott seinen Sohn geben musste, damit, wenn ich an ihn glaube, ich nicht verloren gehe. Also in der Person Jesu Christi wird ganz viel über mich ausgesagt, dass ich Versöhnung brauche, dass ich eigentlich den Tod verdient habe, aber dass Gott mich so sehr liebt. Das kann mir immer wieder in Zweifel geraten, dass ich denke, na, ja, manchmal bin ich ganz nett und ganz liebenswert und Gott wird das vermutlich auch so finden. Aber dass ich das wirklich wissen kann, das sehe ich in Jesus Christus. Und da kann ich immer wieder hingucken und daran kann ich mich immer wieder neu orientieren, an ihn und seiner Person. Und dann das, was ich gestern schon gesagt habe, der Heilige Geist, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Diese Klarheit, auch von der Hebräerbrief schreibt, dass ich diese Gewissheit habe, es ist das übernatürliche Wirken Gottes. Denn wenn ich mich im Leben auf Jesus einlasse, wenn ich tue, was er gesagt habe, dann interpretiert der Heilige Geist es unterwegs, während wir die Dinge tun. Er gibt mir einen Blick für das, was jetzt gerade überhaupt abgeht, dass ich das deuten kann, dass ich das zuordnen kann, dass ich das verstehen kann. Wie gesagt, es ist alles immer mehrdeutig. Sobald etwas aus der jenseitigen Welt sich in dieser meiner Welt hier und heute ereignet, wird es fragwürdig. Ich kann das alles immer auch anders erklären. Doch der Heilige Geist gibt mir diese Sicht, dass ich die Dinge sehen und verstehen kann, dass sie Sinn machen und für mich eindeutig werden. Also, dass uns in Gottes Wort eine Basis gegeben ist, dass es in der Person Jesus Christus zum wirklich anschaubar wird und erlebbar wird, dass der Heilige Geist mich auf einer übernatürlichen Weise vergewissert und das deutet und die Dinge zusammenfügt. Das zieht den Glauben, das lässt mich gewiss werden und dann folgen andere Dinge nach. Aber eine tote biblische Richtigkeit, eine Orthodoxie oder ein frommes Leben oder Gemeindezugehörigkeit oder alle möglichen äußeren Dinge. Es gibt ja, man könnte denen verschiedene christliche Bewegungen zuordnen. Ja? Die einen glauben an Gott, wenn sie gerade im Lobpreis beim Abheben sind und die anderen glauben an Gott, wenn sie alles richtig gemacht haben und denken, jetzt ist, jubelt der Himmel über mich und andere wieder sind ganz auf biblischer Richtigkeit fixiert und es kommt vor allem für sie darauf an, alles richtig zu sehen und richtig zu verstehen. Ich habe versucht, diesen Ansatz deutlich zu machen. Also erstens, wir werden die Wirklichkeit Gottes immer nur in dieser Spannung zwischen subjektiver Gewissheit, Festigkeit und gleichzeitig objektiver Unfassbarkeit haben. Beides steht nebeneinander. Billiger ist es nicht zu haben. Und es kommt darauf an, dass dieser Spannungsbogen, wie so ein elektrischer Bogen zwischen zwei Polen, dass der aufrechterhalten bleibt. Oder besser auch, dass er sich weiter stabilisiert. Und das geschieht im Lebensvollzug. Ich habe vorhin gesagt, es ist wie bei einem Puzzle, wo immer mehr Dinge dazukommen. Und ich will das noch einmal hier versuchen, ein bisschen schematisch darzustellen. Wir führen unser Leben und das ist ziemlich amorph, ziemlich vielfältig gestaltet. Und jetzt sage ich, ich lasse mich auf das Wort Gottes ein. Ich lasse mich auf die Person Jesu Christi ein. Ich lasse mich darauf ein, mein Leben zu verändern. Und dann entdecke ich, dass Gott einen Entwurf von meinem Leben hat. Und der deckt sich an vielen Stellen nicht. Da gibt es dann hier zum Beispiel eine ganze Reihe Bereiche, die ragen sozusagen aus Gottes Entwurf raus. Ich male jetzt mal hier so rot schraffiert. Und ich entdecke auch, dass es Bereiche gibt, die hatten bisher überhaupt keinen Platz in meinem Leben. Und jetzt findet ein Veränderungsprozess statt. Ich bin mit Gott unterwegs und Stück für Stück merke ich, wie Gott mein merkwürdig geformtes Leben in seine Form bringt. Das ist ein technisches Bild. Zum Glück kommt Gott nicht mit der Stanze her und schneidet alles ab, was nicht da ist, sondern im Leben bewegt er mich, fasst er mich und formt mein Leben um, sodass eins zum anderen kommt und Dinge sich bei mir verändern. Es gibt, das habe ich gestern auch schon gesagt, es gibt sicher eine große Fläche von Dingen, die werden sich nicht ändern. Dass ich Mann bin und Frau bin, dass ich, was ich, gerne Pizza esse oder gerne Fahrrad fahren, das sind alles neutrale Dinge. Aber es gibt vielleicht Bereiche, wo ich merke, das gehört nicht zu meiner Lebensgestalt. Und Gott macht mir das deutlich. Manches ist vielleicht ganz offenkundig, dass das so nicht geht, dass ich hier mit Lug und Trug und unredlich mein Geld verdiene oder wie ich mich, was weiß ich, meiner Freundin, meinem Freund gegenüber verhalte, wie ich mit denen umgehe und so weiter. Und dann werde ich von Gott in Situationen hineingestellt, wo ich Veränderung erlebe und wo ich herausgefordert, mein Leben zu ändern. Das sind übrigens nicht nur böse, stinkende Sünden. Das können auch ganz andere Dinge sein, wo ich merke, ja, das ist gut, dass du dich da engagierst, dass du da mitmachst, was weiß ich, bei der Freiwilligen Feuerwehr oder sonst irgendwas. Tolle Sache, gute Sache. Und trotzdem kann Gott sagen, ich habe dich individuell und speziell noch ein bisschen anders gemeint, dass du das woanders einbringst. Dass etwas, ich sag mal, moralisch gut ist, sagt noch nicht, dass es zu Gottes Plan mit meinem Leben gehört. Also es geht darum, immer mehr zu entdecken, was ist Gottes Plan? Ich habe das ja gestern schon gesagt, sein Entwurf von meinem Leben und mein real gelebtes Leben müssen möglichst mehr zur Deckung kommen. Wir kriegen das hier auf der Erde nicht zu Ende gebacken. Im Himmel gibt es immer noch genug, auf das wir uns freuen können, was dann endlich anders wird. Interessant sind auch hier diese grün gepunkteten Bereiche. Das sind Bereiche, die ich überhaupt noch nicht in meinem Leben entdeckt habe. Ich mache eine interessante Erfahrung, nämlich ich kann mein Geld auch für anderes ausgeben als für meinen Konsum. Und ich werde nicht arm dadurch. Ich gebe Geld ab, um etwas Gutes und Sinnvolles zu tun im Reich Gottes oder wo Gott es sonst gebraucht haben will. Und ich merke, das befriedigt mich richtig. Oder eine andere Sache, ich merke, ich muss in meinem Betrieb nicht die Ellbogen gebrauchen, die anderen niedermachen und komme nach Hause und sage, Schatz, heute war ein guter Tag, der Chef hat gesagt, so einen wie dich, der so viel Biss hat und der sich so gut durchsetzen kann, den habe ich sonst hier nirgends. Aber ich erlebe was ganz anderes. Ich sehe einen Kollegen oder eine Kollegin, die Mühe hat, die Dinge zu verstehen, reinzukommen in die Prozesse und ich helfe ihr. Vielleicht ist sie sogar in gewisser Weise Konkurrentin. Ich kann jemandem helfen. Und ich merke, wie dieser Mensch aufblüht und auf einmal ganz anders nach Hause geht. Und dann sage ich meiner Frau abends, du Schatz, heute habe ich was Tolles erlebt. Der Herr XY hat gesagt, wie gut ihm das tut, dass ich mit ihm in der gleichen Abteilung bin und dass ich ihm so geholfen habe. Oh, das hätte ich ja früher gar nicht gedacht, dass mir auch sowas Spaß machen kann, dass mich auch sowas erfüllen kann. Ich habe immer gedacht, Ellbogen, Ellbogen. Aber Gott zeigt mir neues Land, das es einzunehmen gibt. Und dass es vielleicht mehr gibt, als immer Karriere zu machen, sondern ich kann mich vielleicht auch investieren und gehe irgendwo anders hin, wo ich weniger verdiene, vielleicht projektweise und vielleicht auch mein ganzes Leben lang. Also darum geht es. Ich höre auf den lebendigen Gott, wie er mein Leben beeinflussen will, wo er mich herausfordert, grün gepunktet, oder wo er sagt, Junge, lass die Finger davon und das verändern wir. Und das geschieht in einem Lebensprozess. Trotz Missverständnissen und Sackgassen wird mein Erfahrungsschatz, was ich mit Gott erlebe, wird immer größer werden. Die Zahl der Mosaiksteinchen wird größer werden. Und ich merke, wie mein Leben gestaltet wird. Also ich mache das mal an einem kleinen Beispiel deutlich. Ich bin immer jähzornig. Und wenn mich jemand provoziert, raste ich aus. Und ich sage euch was, da habe ich auch allen Grund zu und jedes Recht. So bin ich nun mal und die anderen müssen mich nur nicht provozieren und schon klappt alles. Und jetzt kommt der Heilige Geist und sagt, Gott findet das nicht gut, dass du immer nur dein Ego auskotzt und die anderen müssen damit umgehen. Und ich merke in einer konkreten Situation, dass Gott mir ein rotes Licht gibt. Und ich schicke ein Stoßgebet zum Himmel und sage, ja, dann hilf mir aber jetzt auch anders leben zu können. Und ich erlebe etwas ganz Tolles, was ich noch nie erlebt. Ich raste nicht aus, sondern ich kann sachlich und beherrscht mit so einer Situation umgehen und bin ganz erstaunt, kenne mich ja kaum wieder. Und beim nächsten Mal merke ich wieder, wie der Puls steigt, wie das Wasser siedet und jeden Moment kommt es dann jetzt raus aus mir. Und ich kann es wieder mit Gottes Hilfe und aufgrund seines Impulses bewältigen. Und beim dritten Mal geht es voll daneben. Und trotzdem hat sich etwas verändert. Nämlich, es ist nicht mehr so selbstverständlich. Ich sage nicht mehr so, bin ich halt und dann müsst ihr halt mit leben. Sondern ich sage, oh sorry, das tut mir wirklich leid. Ich weiß, dass Gott mich anders gemeint hat. Vater im Himmel, vergib mir und gib mir die Kraft, beim vierten Mal es wieder anders zu machen. Und dann mache ich Erfahrungen im Scheitern und im Siegen, aber ich merke, ich bin mit Gott unterwegs. Und in so einem Prozess wird mein Wesen verändert, wird mein Umfeld verändert, wird mein Charakter verändert, meine Biografie verändert, wird ein Mensch verändert, passiert dieser Prozess hier. In Millionen Einzelsituationen, in die ich Gott hineinlasse. Das meine ich mit Glauben. Glauben heißt, ich erlaube es Gott in mein reales Leben immer und immer und immer wieder hineinzukommen und mich zu verändern. Und dann erlebe ich ihn. Und dann fragt mich jemand, ja, woher weißt du denn, dass es Gott gibt? Und ich sage, du, ich habe ihn vor einer Viertelstunde zuletzt erlebt. Da war er da. Und das hat natürlich auch eine Wechselwirkung. Also Gottes, wenn ich mit Gott lebe, wird die Wirklichkeit Gottes für mich immer deutlicher. Wenn ich mich von Gott entferne, wenn ich mit ihm nicht mehr unterwegs bin, wird alles wieder fragwürdig und zweifelhaft. Ich bin überzeugt, Zweifel sind keine Faktenkrise. Das hat ja alles gar nicht stattgefunden. Also ich nehme noch mal da meine Krankenheilung 1993. Übrigens einer der beiden Kollegen war der Jan Carsten Huchs, habe ich vergessen zu erwähnen. Also, auch ich selbst kann ja in Zweifel geraten. Aber passiert ist was. Das habe ich ja nun mal schriftlich vom Arzt. Es ist keine Faktenkrise. Es ist nicht mal eine Deutungskrise. Man kann das so sehen. Man kann es auch anders sehen. Das ist immer eine Beziehungskrise. Solange ich mit Gott intensiv und lebendig unterwegs bin, wie ich ihn heute auch erlebe, dass er Wunder tut im Kleinen und im Großen, dass er mit mir unterwegs ist, alles klar. Wenn meine Beziehung zu Gott aber abflaut, wird alles, was ich mit ihm erlebt habe, fragwürdig, mehrdeutig, zweifelhaft. Also alles liegt an der Beziehung. Die Methode, der Weg, um es mal so technisch zu sagen, um Gott zu erkennen, um Klarheit zu kriegen, zur Gewissheit zu kommen, Hebräer 11, ist die Lebensbeziehung, Leben mit Gott, ist ein Glaube, der täglich neu mit Fakten gefüllt wird und täglich neu sich selbst bestätigt und erneuert. Ich blende hier jetzt noch einmal etwas ein, was vielleicht manchem durch den Kopf geht. Wenn ich von Glauben rede, dann gehen ja viele davon aus, ja, wir glauben ja alle doch irgendwo. Wir haben in unserer christlichen oder nachchristlichen Gesellschaft ein Problem, dass die Begriffe alle mehrfach belegt sind. Das ist wie in der Computersprache auch. Also das mit Shift und mit Alt und mit Alt-Shift und mit Control bedeuten gleiche Begriffe was völlig anderes. Also ich nehme mal Kirche. Kirche sagen manche, die Kirche ist gleich neben einem Rathaus. Und sie meinen damit dann das Gebäude mit dem Turm und der Uhr dran. Oder sie sagen, ich komme gerade aus der Kirche. Damit meinen sie den Gottesdienst, meinen sie eine Veranstaltung. Oder man sagt, die Kirche hat in folgender Weise dazu Stellung genommen. Dann meint man jetzt die große Organisation. Der Begriff als solcher ist immer total mehrfach belegt. Und das gilt auch für Glauben. Glauben wir nicht alle? Glaube meint im Neuen Testament in der Bibel eben, dass ich in einer intensiven, festen Beziehung, in einer eindeutigen Beziehung zu Gott lebe und zum Beispiel den Heiligen Geist bekommen habe, wie ich das gestern gesagt habe, das Wort Gottes ernst nehme und bereit bin, mein Leben von ihm verändern zu lassen. Und das heißt, der Glaube hängt immer auch mit einem Gesamtpaket zusammen. Ich wende mich von meinem Leben ab, wie ich es bisher gelebt habe, wo Gott faktisch gar nicht vorkommt. Die Bibel nennt das Buße, Abkehr. So kann das nicht weitergehen, so will ich nicht leben, als gäbe es keinen Gott, als könnte ich das alles selbst hinkriegen. Ich wende mich Jesus Christus zu. Und es ist wichtig, dass ich mich Jesus zuwende. Als es noch kein Navi gab, habe ich mal tolle Erfahrungen gemacht. Ich merkte, ich fahre in die völlig falsche Richtung. Und bin dann am Autobahnkreuz abgefahren und bin in die nächste falsche Richtung gefahren. Die Richtung ändern heißt noch lange nicht, dass ich die richtige Richtung finde. Glauben heißt, ich erkenne Jesus Christus als die Richtung, die meine Zukunft bestimmen soll. Und ich sage, das will ich in Anspruch nehmen. So will ich leben. Ich möchte mich an Jesus orientieren. Ich möchte ihn reinlassen in mein Leben. Und dann sagt Gott, ich habe das wahrgenommen. Ich sehe, dass du es ernst meinst. Ich schaue in dein Herz. Aber ich muss dir eins leider sagen, du wirst es nicht schaffen. Du kriegst es allein nicht hin. Aber ich rüste dich dafür aus. Ich gebe dir den Heiligen Geist, der den Job übernimmt, dir die Dinge zu erklären, der die Impulse gibt, wo du gemeint bist, wo was dran ist, der dir den Mut gibt, das zu machen, der dir die Kraft gibt und der auch in ganz wunderbarer Weise Dinge geschehen lässt, du die dir nie hast erträumen lassen. Wer immer pflügt, wird nie ernten. Es kommt darauf an, dass ich wirklich die Saat aufgehen lasse und ich sage, ich sehne mich danach. Ich sehne mich nach Gewissheit und ich will den Weg, den Gott mir anbietet, um Gewissheit zu bekommen, den will ich gehen, den will ich haben. Und zwar, dass es in dieser Spannung von subjektiver Verankerung und es doch nie bis ins letzte objektiv zu beweisen, das will ich leben. Und das, was die beiden verbindet, ist die Lebensgemeinschaft mit Gott. ist der Glaube, ist das, was jeden Tag passiert. Und so wie eine menschliche Beziehung, wie meine Ehe gewachsen ist im Laufe der Jahre, so wächst auch der Glaube und die Gewissheit, die dann trägt, die auch dann trägt, wenn es schwierig wird und die auch dann trägt, wenn man gar nichts mehr in der Hand hat in der letzten Stunde, wo es hinübergeht in die Ewigkeit zu Gott. An dieser Stelle wollen wir es wie gestern handhaben, nämlich dass wir ins Gespräch miteinander kommen. Vielleicht wieder mal so Viertelstunde, 20 Minuten. Ja? Also auf der Rückseite sind wieder Fragen. An welchen Stellen erleben Sie Zweifel und Anfechtungen im Glauben? Was verunsichert Sie am meisten? Wie bewerten Sie solche Erfahrungen? Wie gehen Sie damit um? Was hilft Ihnen in Krisen mit dem Glauben weiterzumachen und nicht aufzugeben? Und haben Sie den Eindruck, dass Sie im Laufe der Zeit im Glauben stabiler geworden sind? Woran machen Sie das fest? Oder ist es vielleicht sogar umgekehrt, dass Sie sagen, ja, als ich 17 war, habe ich alles geglaubt, aber heute steht für mich vieles in Frage? Und können Sie das nachvollziehen, wie ich Glauben definiert habe und den Zusammenhang von fester Zuversicht, fester Gewissheit und Nichtwissen und nur eine Verheißung haben? Das sind, wie gestern auch, keine Hausaufgaben, die man jetzt abarbeiten muss. Das sind Gesprächsimpulse. Wenn Sie ganz andere Fragen haben, sagen Sie das. Fragen Sie in Ihrer kleinen Tischgruppe, was Sie nicht verstanden haben oder was Sie provoziert hat oder was Sie genau richtig gefunden haben. Und dann sehen wir gleich weiter.